Ja, neuer und alter Wein. Ich denke mal, die beiden Begriffe sollten mittlerweile bekannt sein. Die letzten drei Predigten über ging es darum in dieser Themenreihe neuer oder alter und neuer Wein. Und ich möchte heute noch eine weitere Predigt darüber halten und noch das nächste Mal und dann mit der nächsten Predigt diese Reihe auch abschließen. Damit wir heute wieder nahtlos einsteigen können, würde ich gerne mit euch noch einen Rückblick machen. Ich habe dazu eine Folie vorbereitet. Die Schrift ist leider etwas klein geraten, aber die vielleicht auf großen Bildschirmen zuschauen, die werden es vielleicht noch lesen können. Wir wollen einmal noch zusammen kurz die einzelnen Predigten durchgehen, so im Schnellflug, um einfach wieder uns erinnern zu können, was bisher gewesen ist. Also Gott gibt seinem Volk Israel durch Mose verschiedene Gebote und Gesetze. Das Volk lebt darin und einfach im Laufe der Zeit kommen immer mehr Gebote hinzu, Gesetze, die die religiösen Führer dann nach und nach zu diesem eigentlichen Gesetz, das Gott gegeben hat, hinzugefügt haben. Dann kam die Zeit, als Jesus auf diese Erde kommt, als kleines Kind, und wir haben geschaut, in welchem Zustand war die Religion? Wie hat Jesus diese jüdische Religion vorgefunden? Und wir haben festgestellt, dass Jesus die Religion oder diese Führer der Religion kritisieren musste. Denn die Religion, die jüdische Religion, war damals in Moral erstarrt. Man hat einfach zu den vielen Geboten noch weitere Gebote hinzugefügt. Gott kritisiert die Oberen und Führer und sagt, ihr seid so pingelig geworden, viel mehr als ich das eigentlich gedacht habe. Ihr nehmt den Zehnten vom Kümmel und von Dill, darauf kommt es euch an, ihr zählt sehr genau, aber das war nicht das Eigentliche, was Gott wollte, dass ihr dieses Ganze noch viel mehr verschärft. Und so war das ein Erstarren in Moral. Dann hat Jesus ein weiteres vorgefunden, dass dadurch, dass dem Volk so viel Last auferlegt wurde durch diese vielen weiteren Gebote und Gesetze, durch die religiösen Führer, man konnte es einfach nicht alles einhalten. Und so fing man an zu heucheln, man hat nur so getan, als ob. Und Jesus hat das bemerkt, es waren dann scheinheilige Menschen da, äußerlich waren sie fromm und gut oder sie haben geheuchelt. Und Jesus musste selbst die religiösen Führer kritisieren und sagt, ihr seid wie getünchte Gräber, nach außen hin seht ihr schön aus, aber innen drinne seid ihr voller Totengebeine. Diese Scheinheiligkeit, diese Angeberei kam immer mehr zum Vorschein. Wer es konnte, der hat es gemacht, andere haben darunter gelitten. Und es gab dann auch ausgeprägte Machtstrukturen, dass die religiösen Führer ganz oben waren, mit den Römern paktiert haben und mit ihnen mitgemacht haben. Und viele Menschen wurden dadurch unterdrückt, mussten dieses tragen, diese auferlegten Lasten durch die religiösen Führer. Und Jesus hat das kritisiert. Und Jesus hat da nicht einfach mitgemacht, sondern Jesus hat das anders gemacht. Jesus hat das so gemacht, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat. Und die Leute haben immer gefragt, Jesus, warum machst du alles anders? Auf die Frage hin, die Jesus gestellt wurde von den Schriftgelehrten, warum fasten die Jünger des Johannes, unsere Jünger fasten, aber deine Jünger fasten nicht? Jesus gebraucht daraufhin drei Bilder, um etwas zu verdeutlichen. Wer sich noch erinnern kann, Lukas 5, 33 bis 39, da geht es darum, das erste Bild, das Jesus gebraucht, das ist eine Hochzeit. Jesus sagt, wenn eine Hochzeit stattfindet, wenn die Leute zur Hochzeit kommen, da wird nicht gefastet. Da freut man sich, dann lässt man es sich gut gehen und da ist gute Stimmung und dann denkt man nicht an Fasten und sagt, genau so ist das, ich bin auf diese Erde gekommen, da wird dieses Fasten ausgesetzt. Da braucht man nicht fasten, denn derjenige, für den man gefastet ist, der ist ja da. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Ein zweites Bild, das Jesus gebrauchte, war von einem Kleid, von einem alten Kleid, wo die Fäden und die Nähte schon sehr schwach waren, das zu zerreißen drohte und Jesus sagt, dieses Kleid, was Flicken hat und beziehungsweise Löcher hat und geflickt werden muss. Man nimmt nicht einfach neuen Stoff, neue Lappen und tut das da drauf, sondern das würde nicht halten. Dieser alte Stoff schafft einfach nicht mehr, diese neuen Flicken zu halten. Man macht das nicht zusammen, das wird nichts bringen. Und er deutet darauf hin, sagt, das, was ich jetzt mitbringe, das, was ich euch lehre und sage, man kann das nicht einfach mit dem Judentum vermischen. Entweder man nimmt das alte Kleid oder das neue zusammenmischen dürfen und wollen wir nicht, das funktioniert nicht. Und das dritte Bild, woraus auch dann die Überschrift entstanden ist, alter und neuer Wein, Jesus gebraucht und sagt, es gibt alten Wein, der schon gegoren ist, der schon fertig ist, den kann man in alte Schläuche füllen. Denn die alten Schläuche, wenn sie alt werden, sind sie nicht mehr so elastisch, nicht mehr so dehnbar. Deswegen kann man da ruhig alten Wein reintun, aber neuen Wein tut man nicht in alte Schläuche. Das ist wieder ein Bild dafür, dass Jesus sagt, also das Judentum und das Christentum kann man nicht einfach vermischen. Ich bin nicht gekommen auf diese Erde, um einfach noch ein paar Revisionen zu machen an dem Judentum oder ein paar Dinge zu ergänzen oder einfach wegzunehmen. Jesus sagt, ich will euch was Neues aufzeigen. Das ist neuer Wein oder das ist ein neuer Bund, den ich mit euch schließen will. Und Jesus sagt, entweder ihr nehmt den alten Wein oder aber den neuen Wein, beides zusammen geht nicht. Das war die erste Predigt. Dann in der zweiten Predigt ging es darum, dass wir geschaut haben, ja, wie ist das denn, welche Frage beantwortet die Religion? Und die Menschen fragen sich bei Religion eigentlich immer, was soll ich glauben? Und das zweite, wie soll ich handeln, wie soll ich leben? Und da hatten wir darüber gesprochen, was soll ich glauben, das ist die Dogmatik. Und aus der Dogmatik werden einzelne Dogmen oder Lehren abgeleitet und formuliert. Und das ist, wie soll ich handeln oder so, wie soll ich leben? Dafür nimmt man den Begriff oder dafür gibt es den Begriff Ethik. Und aus der Ethik, aus den ethischen Werten, werden einzelne moralische Gebote oder Gesetze formuliert. Und einfach im Laufe der Zeit, in der Dogmatik, das ist relativ gut vermittelt worden. Und das war klar, aber mit der Ethik kam man irgendwie immer zu kurz. Und so wussten die Menschen nicht ganz genau, ja, wie sollen wir denn jetzt leben? Wie sollen wir richtig als Christen leben? Und das kam immer irgendwie ein bisschen zu kurz. Und als Jesus auf diese Erde gekommen ist, hat er nicht einfach, wie ich schon gesagt habe, noch zu der Tora einfach noch irgendwelche weiteren Ergänzungen gebracht, noch ein Buch mitgebracht aus dem Himmel und sagt, hier, das kommt jetzt noch dazu, noch diese Gebote. Nein, Jesus wollte etwas anderes lernen. Jesus wollte vielmehr diese Ethik den Menschen beibringen, diese großen Werte, worauf es Gott ankommt. Wir haben dann geschaut, es gibt vier vielleicht schlechte ethische Prinzipien oder Werte, die wir uns nicht als Motto oder als Vorbild in unserem Leben nehmen sollten. Das erste war zu fragen, ja, erlaubt oder gut ist, Gott freut sich darüber, wenn es mir Spaß macht. Also was mir Spaß macht, das ist gut, das ist ein guter Wert. Und wir haben festgestellt, nee, dem ist nicht so. Nicht alles, was Spaß macht, ist gut für uns als Christ oder nicht alles sollten wir so oder nicht so sollten wir in unserem Leben handeln oder dieses uns als Vorbild nehmen, als Wert. Oder zu fragen, ja, machen es alle so, dass wenn alle es so machen, dann wird es doch richtig sein. Auch da haben wir festgestellt, nee, auch das können wir so nicht stehen lassen und nicht als guten Wert für uns nehmen. Oder wir machen es so, wie man es früher gemacht hat. Auch das muss nicht zwangsläufig so sein, das, was man früher gemacht hat, dass alles da richtig war. Auch das ist kein guter Wert oder kein gutes Prinzip, das wir uns wählen sollten. Und das Letzte, was wir gesagt haben, stimmt es für mich persönlich? Ich lebe so, wie es für mich persönlich stimmt. Ich habe diese Erkenntnis oder für mich persönlich passt das und stimmt das und ich kann damit gut leben. Auch das ist kein gutes ethisches Prinzip oder kein guter Wert, wonach wir uns richten sollen. Denn wenn das, was mir persönlich passt, wenn es meinem anderen Bruder nicht passt, da hatten wir auch angeschaut, da können Konflikte entstehen und das ist auch kein guter Wert oder kein gutes ethisches Prinzip, das wir uns wählen sollten. Dann haben wir geschaut, haben wir letztes Mal angefangen in der Predigt, ein gutes ethisches Prinzip. Und diese ethischen Prinzipien, die leiten wir nicht irgendwoher ab, dass wir uns da was ausdenken. Nein, Jesus, wir schauen auf Jesus Christus. Wie hat er gelebt? Jesus Christus sagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, wie Gott handeln würde, wie Gott gelebt hat, dann schau auf Jesus und an dem Leben von Jesus kannst du vieles von Gott sehen und erkennen. Du siehst, was Gott wichtig war, wie Gott handeln würde, was Gott wichtig war, was Gott verurteilt hat oder was Gott einfach wichtig war und was für ihn einen großen Wert hat. Und da haben wir festgestellt, oder wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, auf seine Zeit, wo er auf dieser Erde war, so kann man so zusammenfassend sagen, das Leben von Jesus war geprägt von Liebe. Und da haben wir uns das letzte Mal angeschaut, das Prinzip der Liebe, der Agape-Liebe, der selbstlosen Liebe, wie Jesus diese Liebe vermittelt hat, wie er Liebe praktiziert hat. Wir haben geschaut, wie hat die erste Gemeinde diese Liebe praktiziert und wir haben gesehen, dass sie bereit waren, alles aufzugeben, alles abzugeben, um so ihre Liebe auszudrücken. Moral, sie veraltet, muss überholt werden, muss abgeändert werden, aber diese Prinzipien, die bleiben, sie haben immer Ewigkeitsbestand oder sie haben immer einen Wert, sie sind immer aktuell. Man könnte es auch so zusammenfassen und sagen, die Summe aller moralischen Gebote oder Gesetze, Anordnungen, Ordnungen, das ist Moral. Die Summe aller Gesetze, Ordnungen und das ist Moral. Und die Summe aller Werte, aller guten Werte, die wir jetzt zusammenfassen, das ist Ethik. Und ein erster Wert, ein erster großer Wert, ein erstes Prinzip haben wir uns angeschaut, das war die Liebe. Ja, heute wollen wir ein weiteres Prinzip anschauen und das nächsten Predigt dann noch das letzte. Bevor ich euch verrate, worum es heute gehen soll, wollte ich euch eine Frage stellen. Ihr könnt sie mir natürlich nicht beantworten, weil ihr hier mir nicht antworten könnt. Aber eine Frage für euch zum Nachdenken. Kann mir einer sagen, oder überlegt mal, wisst ihr, was am 23. Mai 1949 passiert ist? 23. Mai 1949. Da wurde nämlich die Staatsgründung von der Bundesrepublik Deutschland ausgerufen. Das ist die Geburtsstunde von der Bundesrepublik Deutschland. Und was gleichzeitig auch noch gemacht wurde, das Grundgesetz oder unsere Verfassung wurde ins Leben gerufen oder ausgerufen. Nun, unsere Verfassung, in unserem Grundgesetz, in Paragraph 1 oder im Artikel 1.1, weiß einer, was da drinnen geschrieben steht? Da steht nämlich Folgendes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Noch einmal. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich gesagt, das, was wir erlebt haben, das wollen wir nicht noch einmal erleben. Daraufhin haben sich die Parteien zusammengesetzt. Jede Partei konnte irgendwie etwas beitragen oder beisteuern, wie diese Verfassung auszusehen hatte. Und man hatte sich damals darauf geeinigt, auf die Verfassung. Und das Erste, was da aufgenommen wurde, das, was Ewigkeitsbestand hat und was nicht abgeändert werden darf, ist das Erste. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und darum soll es mir auch heute gehen, um die Würde. Das zweite ethische Prinzip, das ist die Würde. Ich habe mich gefragt, oder vielleicht fragst du dich auch, ja, was ist denn die Würde des Menschen? Was zählt alles dazu? Und ich habe mir, habe ich mich im Internet mal umgeschaut und bin da ziemlich schnell auf einen Artikel gestoßen, wo jemand beschreibt, was die Würde des Menschen ist oder was unser Grundgesetz, unsere Verfassung damit meint. Ich habe eigentlich eine Folie für euch vorbereitet. Die Schrift ist leider etwas klein geraten. An den großen Bildschirmen, vielleicht könnt ihr das mitlesen, aber ich habe es mir auch nochmal hier auf dem Handy aufgerufen. Ich will es euch einmal vorlesen. Und zwar der Philosoph Immanuel Kant, er sagt über die Menschenwürde Folgendes. Dinge sind wertvoll, wenn wir sie brauchen können. Ein Schuh ist zum Beispiel wertvoll, wenn er passt und man mit ihm gut laufen kann. Wenn der Schuh kaputt ist und niemand mehr in ihm laufen kann, hat er keinen Wert mehr. Bei Menschen ist das anders. Der Mensch hat immer einen Wert, auch wenn er krank ist, auch wenn er nicht arbeiten kann. Wenn etwas immer einen Wert hat, sagt man, es hat Würde. Jeder Mensch ist deshalb wertvoll, weil er ein Mensch ist. In Artikel 1 steht, die Würde eines Menschen ist unantastbar. Das heißt, die Würde darf auf keinen Fall verletzt werden. Alle Menschen sind gleich wertvoll. Es ist egal, welche Religion sie haben, aus welchem Land sie kommen, ob sie Frauen oder Männer sind oder wie alt sie sind. Das Leben und die Gesundheit aller Menschen sind wichtig. Alle Menschen müssen vom Staat geschützt werden. Die Menschenwürde ist die wichtigste Regel im deutschen Grundgesetz. Niemand darf die Würde eines Menschen verletzen. Ein Leben ohne Menschenwürde ist ein Leben in Angst, Unterdrückung und Zwang. Das heißt, kein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen Gewalt anzutun. Zum Beispiel wurde in der Nazizeit behinderte Menschen festgehalten und umgebracht, weil sie eine Behinderung hatten. Das nennt man Euthanasiemorde. So etwas verbietet die Menschenwürde. Kein Mensch darf gefoltert oder getötet werden. Alle Menschen müssen mit Würde behandelt werden. Kein Mensch, Der wirklich Hilfe braucht, darf alleingelassen werden. Das gilt zum Beispiel auch für alle Menschen, die krank sind, für alle Kinder, die ohne Eltern sind, für alle Menschen, die nach Deutschland geflohen sind. Auch die Würde von Menschen, die ein Gesetz gebrochen haben, muss beachtet werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Gericht in Deutschland. Es hat zum Beispiel entschieden, auch Menschen im Gefängnis müssen die Hoffnung haben, dass sie das Gefängnis irgendwann wieder verlassen dürfen. Auch jemand, der einen anderen Menschen ermordet hat. Ein Leben ohne Hoffnung ist nicht menschenwürdig. Ein Gericht muss deshalb nach 15 Jahren prüfen, kann ein Mensch das Gefängnis wieder verlassen? Das habe ich zur Menschenwürde oder zur Würde des Menschen gefunden und ich fand das ganz interessant. Und ich fand das eigentlich auch ganz gut, dass wir als Deutschland in unserem Grundgesetz und unserer Verfassung dieses an erster Stelle haben. Und hier wird ja beschrieben, wie der Staat uns Menschen, uns Bürgern der Bundesrepublik Deutschland gegenüber sich verhalten muss. Und wir wollen schauen, wie ist das denn für uns als Christen? Das war ja dieses Verhältnis, wie der Staat sich uns Menschen gegenüber verhalten muss, ob wir Christen sind oder nicht. Aber wie sieht das aus von Mensch zu Mensch oder von Christ zu anderen Menschen? Wie gilt das da für uns? Und da wollen wir einfach mal schauen, wie war das bei Jesus? Wie war das bei Jesus mit der Würde? Wie hat er in seinem Leben gehandelt? Wenn wir werden feststellen, dass Jesus immer die Würde des anderen wichtig war. Jesus hat durch seine Worte, durch seine Begegnungen und durch seine Hilfeleistung, durch sein Leben immer wieder Würde den Menschen geschenkt. Er hat Würde hergestellt. Er hat die Menschen gewürdigt. Die, die keine Würde mehr hatten, die kein Selbstwertgefühl oder ein schlechtes Selbstwertgefühl hatten, die hat er wieder aufgerichtet. Jesus konnte es nicht mit ansehen, wenn andere Menschen herabgelassen wurden, entwürdigt wurden, gedemütigt wurden, verdammt oder verurteilt wurden. Jesus konnte da nicht einfach tatenlos zusehen, sondern er musste da immer wieder eingreifen. Und ich wollte heute einfach mit euch einige Geschichten aus dem Leben Jesu anschauen. Und diese Geschichten Jesu, das sind keine neuen Geschichten. Also ich kann euch keine neuen Geschichten aus dem Leben Jesu erzählen. Das ist nicht etwa so, dass bei mir oder bei euch irgendwie Seiten der Bibel verklebt waren und da habe ich jetzt einfach neue Geschichten entdeckt, weil ich sie irgendwie auseinandergerissen habe. Nein, das sind alte Geschichten. Aber diese Geschichten aus dem Leben Jesu kann man unter verschiedenen Blickpunkten oder Gesichtspunkten betrachten. Man könnte einfach schauen, was war in diesem Fall passiert. Oder man könnte schauen, wie haben die Menschen reagiert. Und ich würde euch mit euch gerne heute diese Geschichten aus dem Leben Jesu anschauen. Was passiert mit der Würde des Menschen, von den Betroffenen? Was passiert mit der Würde? Was passiert mit dem Selbstwertgefühl? Was passiert mit dem Wert dieser Menschen? Einfach unter diesem Gesichtspunkt einmal die Geschichten anschauen. Und wir wollen mit einer Geschichte starten aus Markus Kapitel 5, die Verse 25 bis 34. Markus Kapitel 5. Die Verse 25 bis 34. Da heißt es, und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss, also Unterleibsblutungen, seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider anrühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass sich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Als er noch so redete, kam da bis hierhin, bis 34. Also eine Frau, die seit 12 Jahren Unterleibsblutungen hat. Laut dem mosaischen Gesetz in 3. Mose, Kapitel 15 nachzulesen, war das so, dass eine Frau 7 Tage lang ihre Unterleibsblutungen hatte und nachdem diese Zeit vorbei war, musste sie sich reinigen. In dieser Zeit galt sie als unrein. Nun, diese Frau, haben wir gelesen, sie hatte schon seit 12 Jahren diese Unterleibsblutungen. Was bedeutet das für diese Frau? Es bedeutete für diese Frau nach dem alttestamentlichen Gebot und Gesetz, dass sie in dieser Zeit unrein war. Das heißt, jeder, der sie berührte, war bis zum Abend unrein. Jeden, den sie berührte, war bis zum Abend unrein. Alles, was sie berührte an Gegenständen oder wo sie sich hingesetzt hat oder sich hingelegt hat, es wurde unrein in dem Moment. Das heißt, sie konnte seit 12 Jahren nicht mehr in den Tempel gehen. Sie konnte nicht mehr die Synagoge besuchen. Sie konnte nicht mehr sich in der Gesellschaft aufhalten. Ihre sozialen Kontakte waren völlig abgebrochen. Sie konnte niemanden zu sich einladen und sie konnte auch nirgendwo zu Besuch gehen. Sie musste eigentlich so leben wie ein Aussätziger, abgesondert, irgendwo alleine oder mit ihresgleichen, die auch vielleicht solche oder ähnliche Krankheiten hatte. Denn alles, was sie berührte, wurde unrein. Und das wollten die Menschen nicht. Und vielerorts hat man dann gedacht, oder das Volk dachte, dass so ein Mensch, so eine Person von Gott gestraft ist. Sie ist von Gott verlassen oder von Gott gestraft, weil sie so etwas hat. Sie ist von Gott geplagt. Und wir können uns gut vorstellen, was mit der Würde eines solchen Menschen passiert. Wenn man isoliert ist, wenn man alleine ist, wenn man keinen Besuch mehr haben darf, wenn man nirgendwo nichts anpacken darf, man verunreinigt somit, damit etwas. Und ich glaube, bei so einer Person ist die Würde ziemlich am Boden. Das Selbstwertgefühl ist völlig zerstört und kaputt. Und wir haben es ja gelesen, dass sie versucht hat, gesund zu werden, viele Ärzte aufgesucht hat, dass man ihr helfen konnte, aber ohne Erfolg. Nichts hat geholfen, vielmehr ist es sogar noch schlimmer geworden. Und sie unternimmt den gefährlichen Versuch und will Jesus berühren. Und sie hat so einen Glauben und sagt, wenn ich ihn nur berühre, dann werde ich bestimmt gesund. Bestimmt wird mir das helfen. Und sie schleicht sich, vielleicht hat sie sich irgendwie unkenntlich gemacht, wahrscheinlich war sie schon bekannt, weiß ich nicht, ich kann es mir vorstellen. Vielleicht hat sie sich irgendwie verkleidet oder unkenntlich gemacht, dass die Leute sie nicht erkennen und versuchte irgendwie Jesus zu berühren. Indem sie dahin ging, hat sie wahrscheinlich auch noch andere Menschen berührt und sie auch unrein gemacht in dem Moment. Und sie berührt Jesus und merkt sofort, ihr wurde geholfen, sie ist gesund geworden. Und Jesus dreht sich um. Und auf einmal ist alles auf sie gerichtet. Vielleicht hat sie jetzt erwartet, dass Jesus mit ihr schimpfen würde. Wieder Verurteilungen und Beschimpfungen. Warum, was sie denn hier zu suchen hat? Weiß sie denn nicht, dass sie andere unrein macht damit, wenn sie sie berührt? Aber wie spricht sie Jesus an? Vers 34 heißt es, Jesus spricht sie an, meine Tochter. Wie, Jesus, du hast eine Tochter? Ich wusste gar nicht, dass du Kinder hast, dass du eine Tochter hast. Aber diese Anrede, meine Tochter, das heißt, du bist eine Tochter Abrahams. Du gehörst mit zum Volk. Du bist nicht ausgestoßen. Du bist nicht irgendjemand. Du bist kein Sklave, du bist kein Knecht. Du bist eine Tochter. Jesus schenkt ihr damit mit dieser Anrede allein schon Würde wieder und sagt, du bist eine Tochter, du bist ein Mensch, du bist würdig. Du bist nicht irgendjemand, du bist nicht ausgestoßen. Meine Tochter, sagt er weiter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Er sagt nicht, ich habe dich gesund gemacht oder Gott hat dich gesund gemacht. Er attestiert dieser Frau einen großen Glauben. Die Menschen haben ihr vielleicht den Glauben abgesprochen und sagt, du bist von Gott geplagt. Wie kannst du einen Glauben haben? Sie konnte die Synagoge oder die Gottesdienste nicht mehr besuchen seit 12 Jahren. Wie konnte sie da einen Glauben haben? Aber Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Damit stellt er Jesus wieder Würde her und zeigt ihr, dass sie wertvoll ist, dass sie nicht irgendjemand ist, sondern Gott schenkt dieser Frau Würde. Und er sagt dann zu ihr weiterhin, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Geh hin in Frieden oder wir könnten auch sagen, Shalom, Friede. Geh hin in Frieden und sei gesund. Ein Beispiel, eine Geschichte, wo Jesus Würde wiederherstellt. Und dieser Frau wieder ein Selbstwertgefühl gibt, wo sie wieder mit in die Gesellschaft aufgenommen werden kann, wo sie ein normales, würdevolles Leben führen kann. Jesus stellt Würde her. Eine weitere Geschichte aus Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Ich möchte diese Geschichte nicht lesen, was einfach wahrscheinlich dann zu lange dauern würde. Ich möchte sie kurz weitergeben. Johannes 8, Vers 11. Da wird eine junge Frau von den Schriftgelehrten und Pharisäern zu Jesus gebracht. Diese junge Frau, man vermutet ungefähr, dass sie 14 Jahre jung gewesen ist. Diese junge Frau wurde beim Ehebruch ertappt, auf frischer Tat. Man hat sie dabei erwischt. Und nach dem Gesetz muss diese Frau gesteinigt werden. Das heißt, diese Frau ist ganz, ganz unten. Sie verdient den Tod, ihr Gefühl oder ihr Wert ist ganz unten. Du bist des Todes würdig, der Steinigung würdig. Und die Juden, sie waren im Recht, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die waren im Recht. Und sie bringen diese Frau zu Jesus, um einfach zu fragen oder um Jesus eine Falle zu stellen. Jesus, wie wird er reagieren? Was macht er daraus? Was sagt er? Können wir ihn irgendwie damit fangen oder in die Falle locken? Und sie bringen diese Frau zu Jesus und sagen, sie wurde beim Ehebruch ertappt. Was sollen wir mit ihr machen? Nach dem Gesetz von Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Und was sagt Jesus daraufhin? Jesus sagt zu den Menschen, die sie steinigen wollen, zu den Schriftgelehrten, Pharisäern, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also diese Schriftgelehrten, Pharisäer, sind ganz oben. Sie haben das Recht, diese Frau zu steinigen. Diese Frau ist ganz unten, verdient den Tod. Ein Riesenunterschied. Und indem, dass Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und weil sie es nicht gemacht haben, die Ältesten gingen zuerst davon und so schlossen sich immer weitere an, bis die Frau noch alleine war. Also Jesus macht das so, indem er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dadurch, dass keiner den ersten Stein geworfen hat oder keiner einen Stein geworfen hat, stellt Jesus sie auf eine Stufe. Diese Frau, die unten war und die hier oben waren, er stellt sie auf eine Stufe und sagt, diese Frau, sie ist nicht sündiger, sie ist nicht schlechter, sie ist nicht todeswürdiger als die anderen. Seid ihr nicht auch Sünder? Seid ihr nicht auch Menschen, die sündigen? Und indem, dass sie keinen Stein geworfen haben, haben sie eigentlich zugegeben und gesagt, ja, wir sind auch Sünder. Und Jesus stellt diesen Wert dieser Frau wieder her. Er würdigt ihr, schenkt ihr Würde. Jesus sagt zu ihr, Frau, haben sie dich nicht verdammt? Sie sagt nein. Weil die anderen dich nicht verdammt haben, will ich dich auch nicht verdammen. Er sagt zu ihr, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus heißt es nicht gut, was sie gemacht hat, aber Jesus schenkt ihr Würde und sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gott stellt hier wieder Würde her. Gott schenkt ein gesundes Selbstwertgefühl und Gott ist die Würde des anderen nicht egal. Ein weiteres Beispiel aus Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7, da sehen wir auch wieder ein Beispiel, wie Jesus Würde herstellt. Lukas Kapitel 7 von 36 bis 50 möchte ich lesen, ein etwas längerer Abschnitt. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin, also eine Prostituierte, eine Hure. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit dem Haar ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was das für eine Frau ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sag es. Und dann erzählte er ihm ein Gleichnis und ein Beispiel. Dann heißt es in Vers 44 weiter, und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber viel vergeben wird, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Auch hier wieder eine Situation. Dieser Pharisäer lädt Jesus ein, und als er diese Frau reinkommen sieht und sieht, was sie an Jesus vollzieht, dass sie weint und Jesu Füße küsst und bei sich denkt: Ja, weiß denn dieser Mensch, dieser Jesus nicht, wer diese Frau ist? Und er demütigt diese Frau, setzt sie herab und guckt so von oben auf sie herunter und sagt: Was ist das für eine Frau? Die hat hier nichts zu suchen. Und er ist so böse und so abgeneigt gegen diese Frau. Und Jesus erkennt das, und Jesus schweigt nicht einfach und tritt diese Frau nicht einfach weg, sondern Jesus erkennt diese Frau, weiß, was sie braucht, und stellt auch hier Würde her und sagt eigentlich diesem Pharisäer, dadurch, dass er Jesus nicht so behandelt hat wie diese Frau, sagt er eigentlich: Du hältst viel von dir und du denkst, du bist ein prima Kerl, aber ich bin zu dir zu Gast gekommen und du hast mich nicht so empfangen oder hast nicht dieses an mir vollzogen, das, was die Frau hier getan hat. Diese Frau hat Liebe, und er sagt zu ihr: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Auch hier eine Frau, die würdelos ist, die als Abschaum gilt, als eine Sünderin, als jemand, der keinen Wert hat. Jesus schenkt dieser Frau Würde. Jesus stellt Würde her, und er kann es nicht mit ansehen, wenn einfach solche Leute weiter unterdrückt werden und einfach fertig gemacht werden und als Abschaum behandelt werden. Auch diese Tat, Jesus heißt es nicht etwa gut, was sie gemacht hat, aber Jesus macht da nicht einfach mit, sondern Jesus stellt Würde wieder her. Oder von anderen Beispielen wissen wir, wo zum Beispiel der Aussätzige, der auch abgesondert leben musste dadurch, dass er krank ist, eine Krankheit, ja, die man sich nicht aussuchen konnte. Die konnte eigentlich jeden treffen, diese Krankheit des Aussatzes. Man musste isoliert leben, man musste die Glocke tragen, man musste unrein rufen, wenn einer einem entgegenkommt, damit die anderen gewarnt wurden, dass man sich anstecken konnte. Auch so einen Menschen lesen wir in Matthäus Kapitel 8, 1 bis 4. Jesus heilt diesen Menschen, und er macht das nicht einfach nur, dass er irgendwie von weit weg mit einer Maske oder mit einem Schutzanzug diesen Menschen begegnet und dann vom Weiten ruft: Sei gesund, oder was willst du, wie kann ich dir helfen? Nein, Jesus berührt diesen Menschen. Jesus stellt ganz bewusst Kontakt her. Dieser Mensch, er war der Berührung der Menschen nicht würdig, aber der Berührung Gottes war dieser Mensch würdig. Gott heilt diesen Menschen. Oder eine weitere Begebenheit, wo Jesus kommt und die Frauen bringen die Kinder zu Jesus. Und die Jünger, die murren und sagen: Ja, was wollt ihr mit den Kindern? Wir haben hier wichtige Sachen zu besprechen und religiöse Sachen. Was haben hier Kinder zu suchen? Nimmt die Kinder mal weg, die sind laut, und wir haben keine Zeit dafür. Nehmt mal eure Kinder und geht dann mit denen auf den Spielplatz oder so, aber nicht hier mit uns. Wir haben wichtige Sachen hier zu erledigen. Jesus tadelt die Jünger und sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen. Und der steht nicht einfach nur da und winkt den Kindern so ein bisschen zu, vielleicht wie der Papst es macht, dass man so ein bisschen lächelt und den Kindern zuwinkt, sondern Jesus kommt, er nimmt die Kinder auf die Arme, er herzt sie, und die Jünger sagen: Ja, wie lange dauert das noch, jedes Kind in die Arme nehmen und herzen? Reicht das nicht einfach, so ein bisschen über den Kopf zu streichen, ein bisschen zu lächeln? Aber Jesus nimmt sich ganz bewusst Zeit für die Kinder und sagt: Auch die Kinder haben ihren Wert. Auch die Kinder haben Würde, und er sagt: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr das Himmelreich nicht ererben. Also Jesus schenkt auch den Kindern Würde. Wir sehen das auch ganz deutlich in den Seligpreisungen, die ich jetzt auch einmal noch lesen wollte, aus Matthäus Kapitel 5, was Gott wichtig ist. Matthäus Kapitel 5, die Verse 3 bis 11, und in einigen dieser Verse lesen wir auch, was Gott wichtig ist. Da heißt es Matthäus 5 von Vers 3: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Also in diesen Seligpreisungen sagt er, selig seid ihr, oder ihr habt einen, dem das nicht egal ist, wie es euch geht. Wenn ihr verfolgt werdet, wenn ihr geschmäht werdet, wenn ihr Leid tragt, dann mag es den Menschen egal sein. Oder es gibt andere Menschen, die vielleicht dazu beigetragen haben oder es so inszeniert haben, dass ihr Leid tragt oder dass ihr keinen Wert mehr habt. Das waren vielleicht Menschen, die euch das angetan haben. Aber Gott ist es nicht egal. Er sagt, glückselig oder selig seid ihr. Ihr seid Gott nicht egal. Gott will euch Würde, Gott will euch Wert schenken. Ihr seid nicht gleichgültig bei Gott. Und Jesus bedauert nicht die Menschen, sagt nicht, ach ihr Armen, ihr Bemitleidenswerte. Ja, man muss und kann euch bemitleiden für das, was ihr habt, sondern er sagt, glückselig oder selig seid ihr, die ihr sowas ertragt, denn bei Gott zählt das. Bei Gott ist das wichtig, ihr seid Gott nicht egal. Und bei allen Geschichten, die wir jetzt angeschaut haben, betrachtet haben, ist es nicht etwa so, dass Gott mit seinen Röntgenaugen oder Jesus mit seinen Röntgenaugen in die Herzen der Menschen geschaut hat und gesagt hat, ja, bestimmt ist da noch irgendwie ein guter Kern in dem Menschen drin, dass er noch irgendwie nach guten Motiven gesucht hat und sagt, ja, das ist bestimmt etwas Gutes und vielleicht sind sie auch gar nicht selber schuld daran, dass sie so sind, wie sie sind. Und bestimmt ist irgendwas Gutes und sagt, ja, dann muss ich denen noch irgendwie Würde geben oder schenken. Nein, Jesus schenkt Würde. Auch Menschen, die vielleicht unwürdig waren, die vielleicht schlimme Dinge getan haben, die vielleicht auch gemordet haben, die krank sind, vielleicht auch selber schuld waren irgendwo. Auch solchen Menschen schenkt Jesus Würde, die es nicht verdient haben, menschlich gesehen. Aber bei Gott sind sie trotzdem würdevoll und Gott schenkt diesen Menschen Würde. Gott sucht nichts Liebenswertes an uns und nichts Wertvolles, dass er uns Würde schenken kann, sondern er verleiht Würde, er gibt Würde. Und Jesus bescheinigt nicht nur Würde oder bestätigt nicht nur Würde, dass wir sagen, schau Jesus, dieses haben wir vorzuweisen, kannst du mir das einmal bestätigen, dass ich da wirklich würdevoll und Würde habe und würdig bin? Nein, Jesus schenkt Würde ganz umsonst, da wo andere Menschen keine Würde haben und der Menschen Würde nicht verdienen, da schenkt Jesus Würde. Ich denke mal, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip für uns. Auch wir können hier von Jesus lernen und sehen im Leben von Jesus, dass andere Menschen, die leiden, die vielleicht von anderen Menschen unterdrückt werden, verurteilt werden, verdammt werden und niedergemacht werden, dass solche Menschen Gott nicht egal sind. Wir dürfen und sollen da nicht mitmachen. Wir sollen vielmehr, so wie Jesus, die Würde des Menschen achten und sie wiederherstellen und denen, die unwürdig sind, ihnen Würde schenken. Das können wir durch unser Reden tun, durch unsere Taten tun. Wir sollen uns nicht beteiligen, wenn andere Menschen unterdrückt werden, wenn andere Menschen fertig gemacht werden, wenn über sie schlecht geredet wird, da sollen wir nicht mitmachen, sondern wie Jesus Würde verliehen hat, so sollen auch wir würdevoll mit anderen Menschen umgehen. Und da für mich so ein Satz formuliert, wenn wir Menschen würdevoll behandeln, behandeln wir gleichzeitig auch Gott würdevoll. Noch einmal, wenn wir Menschen würdevoll behandeln, behandeln wir gleichzeitig auch Gott würdevoll. Das ist nicht nur etwas, was unter uns Menschen ist, dass es nichts mit Gott zu tun hat, sondern wenn wir Menschen würdevoll behandeln, behandeln wir auch gleichzeitig Gott würdevoll, weil jeder Mensch ist von Gott gewollt, jeden Mensch liebt Gott. Deswegen sollen wir auch die Menschen lieben und ihnen würdevoll gegenübertreten, sie mit Würde behandeln. Wir sollen sie nicht demütigen, wir sollen sie nicht entwürdigen, nicht herablassend reden über andere, sie nicht herablassen und ausnutzen, sie nicht ausbeuten und versklaven, sondern vielmehr sie mit Würde behandeln. Vielleicht einige praktische Beispiele noch in unserem Leben. Vielleicht bedeutet das als Arbeitgeber, dass man seinen Arbeitnehmern einen angemessenen Lohn für ihre Arbeit bezahlt. Nicht einen menschenunwürdigen Lohn. Nicht nur vielleicht ja, das, was man vielleicht gesetzlich muss, sondern einfach schauen, dass man hier die Menschen nicht unrecht tut und unwürdig vielleicht die Menschen behandelt, sondern auch entsprechend der Arbeit einen angemessenen, würdevollen Lohn bezahlt. Viele Zeit hat sich die Sklaverei gehalten und aus diesem Prinzip der Würde können wir ganz deutlich ableiten, dass Sklaverei auch unwürdig ist, wo Menschen unterdrückt werden, wo Menschen nicht frei sind, wo Menschen ja Sklaven von anderen sind. Viele Jahre hat sich das gehalten und ein Moralist oder einer, der vielleicht sagen würde, ja, wo steht das in der Bibel, dass man keine Sklaven haben soll, ja, finden wir so direkt nicht in der Bibel, deswegen hat sich das auch so lange gehalten in der Christenheit. Aber wenn wir dieses Prinzip der Würde nehmen, so können wir davon ganz schnell ableiten, dass einen Sklaven zu haben oder jemanden zu versklaven nicht würdevoll ist und entsprechend nicht richtig ist oder in Gottes Augen verkehrt und sündig ist. Oder zum Beispiel auch Pädophilie, dass das unwürdig ist, wo kleine Kinder missbraucht werden, unwürdevoll behandelt werden und geschädigt werden für ihr ganzes Leben. Das geht auch daraus hervor. Genauso wie Ehebruch können wir auch daraus ableiten, dass Ehebruch nicht etwas Gutes ist, nicht etwas, was wir befürworten, sondern in dem Moment, wo das gemacht wird, verletzen wir den anderen, den wir betrügen. Und das macht die Würde kaputt, macht das Selbstwertgefühl kaputt, das verletzt ungemein und wir fügen in dem Moment große Schmerzen hinzu. Genauso sieht das auch zum Beispiel auch in der Sexualität vor der Ehe. Ganz oft ist das so, sind eigene Motive im Vordergrund und man schaut nur auf sich. Und ganz oft ist das auch dort, dass man da die Würde des anderen verletzt. Könnt ihr noch weitere praktische Beispiele anführen? Vielleicht könnt ihr euch einfach in eurem Leben überlegen und schauen, ja, wie sieht das in meinem Leben aus? Wo habe ich vielleicht unwürdig über jemanden geredet oder herablassend geredet, gelästert und so weiter, wo ich die Würde des anderen getreten habe, verletzt habe, dass wir einfach hier lernen, nach diesem großen ethischen Prinzip oder nach diesem Wert zu leben, dass wir die Würde des anderen achten, weil Jesus es auch gemacht hat. Ich möchte mit einem Beispiel oder noch mit einer Begebenheit, mit einem klassischen Beispiel abschließen. Und zwar von diesem Beispiel, dieser Begebenheit von dem verlorenen Sohn. In Lukas 15 nachzulesen. Dieser verlorene Sohn, er hat sein ganzes Erbe von seinem Vater bekommen und sagt, ich will hinausgehen, ich will leben, das Leben genießen. Und als er dann pleite ist, alles ausgegeben hat, bei den Schweinen landet, seine Ehre ist völlig am Ende. Seine Würde ist kaputt, sein Selbstwertgefühl. Er hat mit Mühe und Not darf er da bei den Schweinen übernachten. Er durfte nichts davon essen. Dieses ist eigentlich unwürdig, zusammen mit dem Schweinen dieses Essen zu essen. Das ist eigentlich menschenunwürdig. Da ist dieser verlorene Sohn gelandet. Und er sagt, ich will mich aufmachen zu meinem Vater und ich will nicht mehr der Sohn sein. Vielleicht können wir dieses auch einmal lesen in Lukas Kapitel 15. Ich möchte von 17 bis 24 lesen. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert oder würdig, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und an seine Schuhe, Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieser Sohn, er sagte sich, ich bin es nicht mehr wert, ich bin nicht mehr würdig, als Kind oder als Sohn meines Vaters zu gelten. Ich will fragen, ob er mich wenigstens als Tagelöhner annimmt. Und dieser Vater lässt es nicht zu und beschuldigt ihn nicht, macht ihn nicht fertig. Und er sagt, er freut sich darüber, dass sein Sohn nach Hause kommt, und er würdigt ihn, indem er ihm Schuhe gibt. Denn Schuhe haben freie Leute getragen, Sklaven haben keine Schuhe getragen. Er gibt ihm den Ring an seinen Finger, das heißt, er hat das volle Recht, gewisse Dinge und Tätigkeiten zu machen. Vollmacht gibt er ihm damit. Und er gibt ihm, sagt ihm, zieht ihm das Beste oder bringt ein gutes Gewand für ihn. Also er würdigt ihn. Der Sohn kommt unwürdig nach Hause, so viel Mist gemacht, alles verprasst, sein Leben verfuscht, kommt zurück und dieser Vater nimmt ihn an und lässt es nicht zu, dass er unwürdevoll vielleicht als Sklave oder als Tagelöhner bei ihm da ist, sondern er sagt, du bist mein Sohn. Du sollst wieder mein Sohn sein, du warst immer mein Sohn. Lieber Zuhörer, vielleicht ist das auch so ein bisschen in deinem Leben so, dass du vielleicht viel Mist in deinem Leben gemacht hast oder andere haben dir etwas zugefügt, wo du sagst, ja, mein Selbstwertgefühl ist kaputt vor den Menschen. Ich bin irgendwie, meine Würde ist kaputt. Ich fühle mich unwürdig. Vielleicht vor den Menschen ist das vielleicht so, dass wir nicht wertvoll sind, nicht würdevoll sind, aber bei Gott sollst du wissen, bist du wertvoll. Du bist würdevoll. Gott möchte dir Würde schenken, auch wenn du vielleicht Würde nicht verdient hast. Es gibt nichts, was man auf dieser Erde tun kann oder Böses tun kann, dass man nicht wieder Würde bekommen kann, dass Gott einen nicht annimmt und liebt. Deswegen möchte ich dich einfach einladen, wenn du meinst oder wenn du dich vielleicht so fühlst oder ja, dir danach ist, dass du unwürdig bist oder dich unwürdig siehst, nicht wertvoll, dein Selbstwertgefühl kaputt ist, komm zu Jesus. Jesus liebt dich und Jesus möchte dir Würde schenken. Jesus möchte dich aufrichten, so wie diesen verlorenen Sohn möchte Jesus dich annehmen und dich als Sohn oder als Tochter in seine Familie aufnehmen. Und vielleicht für uns als diejenigen, die wir Gottes Kinder sind, lasst uns einfach nochmal darüber nachdenken, nach diesem zweiten ethischen Prinzip. Das erste war Liebe, wir wollen Liebe üben, unser Leben soll von Liebe gekennzeichnet und geprägt sein. Und das zweite große ethische Prinzip, wir fragen uns, mit dem, was ich sage, mit dem oder so, wie ich lebe, würdige ich, gebe ich Würde weiter oder entwürdige ich, verdamme ich Menschen oder setze ich Menschen herab? Wir wollen einfach hier lernen von Jesus, dass Gott uns verändert und dieses uns wichtig wird. Ich muss noch zum Schluss, ich muss an dieses Lied denken, ich denke mal, die meisten werden es kennen, wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich, runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein. Da heißt es dann weiter, lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir, nur vollende das Werk in mir. Und das wünsche ich mir, dass wir uns von Gott verändern lassen. Amen. Wie ich eingangs gesagt habe, wollen wir jetzt auch noch ins Gebet gehen. Es ist ein Gebetsanliegen eingetroffen, oder zwei Gebetsanliegen sehe ich gerade. Es war das eine Gebetsanliegen von Dima Valentin. Die Schwester Olga, die hat ein Kind bekommen, oder die haben ein Kind bekommen. Das Kind hat allerdings Fieber. Ich glaube, die Schwester sehe ich gerade. Und das Kind hat Fieber und die Ärzte wissen noch nicht genau, woran es liegt. Und eine Bitte, ein Anliegen, dass wir als Gemeinde dafür beten, dass Gott einfach hier eingreift und Gnade schenkt, dass die Ärzte finden, woran es liegt und dass dem Kind auch geholfen werden kann, dass die Familie getröstet wird. Und das Zweite, ich kann es von hier ein bisschen schlecht lesen. Ja, jetzt ist es vergrößert. Guten Morgen, lieben Gruß von uns. Seit gestern danke ich dem Herrn für meine älteste Tochter, die Sophie. Sie ist am Freitag 6 geworden. Sie hat angefangen, auf ihre kindliche Art und Weise von sich aus für alles zu danken. Und gestern Abend betete sie und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Gib mir Kraft, ein braves Kind zu sein. Möge der Herr mir Kraft schenken, meinen Kindern den Herrn kennenzulernen, ihnen in meiner Schwachheit von ihm zu erzählen. Das ist von Katharina Watzenin. Ich weiß nicht, ob ihr das auch eingeblendet seht. Können wir auch einfach danken, dass wir durch Kinder etwas lernen können, und sie grüßt auch ganz herzlich. Gut, somit wollen wir den Gottesdienst beenden. Was in der Woche vielleicht noch stattfinden wird oder nicht, ich kann es hier von dieser Stelle nicht sagen. Ich denke, da werden die Gruppenleiter entsprechend die Familien oder die Kinder informieren. Das wird wahrscheinlich so im Laufe der Woche dann passieren. Ansonsten haben wir dann nächste Woche Sonntag wieder einen Gottesdienst zu 10:30 und ja, wie es aussieht, wahrscheinlich wieder per Livestream, kein Präsenzgottesdienst. Und in diesem Sinne darf ich euch Gottes Segen für den Tag wünschen und einfach, dass dieses Gehörte bei uns im Herzen Platz findet und dass wir da eine Anwendung in unserem Leben finden. Wir wollen diesen Gottesdienst mit Gebet abschließen.